Bonn FM Radiologie.
Wissensbissen.
Ihr habt den Herzschlag gehört. Der Wissensbissen ist wieder da. Wir, das sind Tobi Blumen.
Und Leo Beulen. Hallo.
Hallo. Und wir freuen uns, dass wir heute mal rausfinden können, wie das denn so ist im Homeoffice. Also, wir haben es ja schon am eigenen Leib gespürt. Aber heute bekommen wir die wissenschaftliche Sicht von Dr. Nils Backhaus darauf, was das Homeoffice mit uns so macht. Ist das überhaupt gesund? Sollten wir das länger machen? Wir finden das heute raus.
Genau, und apropos Homeoffice, die NASA, die war wahrscheinlich auch im Homeoffice, aber war da auch sehr produktiv. Wir erzählen euch heute nämlich von dem intelligenten Landesystem, die sich die Leute von der NASA ausgedacht haben.
Ja, aber erstmal kommt Lighten Up von den Parcels. Time to lighten up. Bonn FM hier mit dem Wissensbissen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit Dr. Nils Backhaus sprechen können. Er arbeitet an der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Herzlich willkommen, Herr Dr. Backhaus.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Könnte man Ihren Job so übersetzen, dass Sie herauszufinden, wie wir besser und gesünder arbeiten? Stimmt das so?
Ja, das ist, glaube ich, das, was die Bauer allgemein macht. Wir versuchen alle in der Bauer die Arbeitsbedingungen der Menschen zu verbessern, gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen zu schaffen. Und bei mir ist es jetzt in Bezug auf das Themenfeld Arbeitssicherheit und Homeoffice der Fall.
Ja, Herr Dr. Backhaus, von mir auch guten Abend. Sie haben uns vorab ein bisschen in der Vorbereitung eine PDF geschickt, in der Ihr Projekt, was Sie uns heute erklären werden, ein bisschen zusammengefasst war. Und da wurde direkt zu Beginn der Begriff Telearbeit erläutert. Natürlich, also Homeoffice, das ist ja etwas, was mittlerweile in aller Munde ist und was auch jeder kennt. Wieso haben Sie sich für den Begriff Telearbeit statt Homeoffice entschieden und wo liegt da der Unterschied?
Ja, das ist eine relativ lange Geschichte. Also Telearbeit ist ja etwas, was so ein bisschen altbacken auch gegen Homeoffice, so englischsprachig klingt immer so ein bisschen flotter. Man muss aber dazu sagen, dass der Begriff Telearbeit im Gesetz steht. Also es gibt eine Arbeitsstättenverordnung, die regelt, wie unsere Arbeitsplätze gestaltet sein müssen. Und da ist es so, dass dann Telearbeit drinsteht und als Telearbeit auch benannt ist. Die Juristen sind dann nicht sehr genau, was so ein Begriff angeht. Das heißt immer, wenn man jetzt Telearbeit sagt, dann muss man auch Telearbeit machen. Und da steht genau drin, was dann einzuhalten ist. Es ist eigentlich, man kann sich so vorstellen, der Arbeitgeber wird dann dazu verpflichtet, einen Vertrag mit dem Beschäftigten abzuschließen und dann einen Arbeitsplatz so einzurichten, wie er auch im Büro oder im Betrieb aussehen müsste. Das ist bei Homeoffice nicht so. Homeoffice ist eher so ein relativ vager Begriff. Ein anderer Begriff, der in dem Zusammenhang auch immer wieder auftritt, ist das mobile Arbeiten. Gerade in letzter Zeit auch mit recht auf Homeoffice, recht auf mobil zu arbeiten, wird sehr häufiger benutzt. Und das sind einfach nicht so klar geregelte Formen von Arbeit von zu Hause dann. Das heißt, ich arbeite zwar von zu Hause, aber ich habe zum Beispiel nicht einen fest eingerichteten Telearbeitsplatz mit einem feststellbaren Bürostuhl, Schreibtisch mit IT-Ausstattung, wie zum Beispiel Dockingstation, externer Tastatur, Bildschirm. Und es sind auch nicht so hohe Anforderungen an die Arbeitgeber gestellt, da für ergonomische Arbeitsbedingungen zu sorgen. Es gibt zwar auch das Arbeitsschutzgesetz, was sagt, auch da muss ich mich daran halten, die Fürsorgepflicht bei meinem Beschäftigten dafür zu sorgen, dass er gesund arbeitet. Aber es ist nicht so geregelt und nicht so genau beschrieben wie bei der Telearbeit.
Das klingt, als würde bei der Telearbeit wirklich sichergestellt werden, dass wir gesund bleiben bei unserer Arbeit und dass wir halt dann auch rückenschonend sitzen oder rückenschonend arbeiten und halt keine langfristigen gesundheitlichen Schäden davontragen. Wie ist das denn beim Homeoffice? Kann man sagen, das ist auch gesund für uns?
Also da macht, glaube ich, immer so ein bisschen die konkrete Ausgestaltung und die Dosis das Gift. Also wir haben in den Empfehlungen, die wir so ausgeben, immer drinstehen, dass nur sporadisch mal ab und zu der Fall ist. Ja, was immer schwer ist, dann zu beschreiben, was ist jetzt sporadisch, was ist jetzt ab und zu. Dann kann man das natürlich auch ungeregelt machen. Und was natürlich auch noch im ganz anderen Blatt steht, ist, dass das jetzt gerade unter Corona-Bedingungen bzw. im Rahmen der Covid-19-Pandemie passiert ist. Da war natürlich die Maßgabe, möglichst wenig Infektionen zu haben und möglichst Abstandsregeln einzuhalten, möglichst wenige Kontakte zu haben. Und das geht natürlich leichter,
viele der Beschäftigten, die das können, theoretisch auch von zu Hause arbeiten. Und da haben wir wirklich gesehen, es haben viele in Hausbetriebe gemacht, aber viele so gemacht, wie man es jetzt nicht unbedingt empfehlen würde. Also am Küchentisch gearbeitet, mit der Kinderbetreuung parallel gearbeitet, irgendwie auch ganz kurz gearbeitet, mal abends, mal irgendwie früh morgens, mal mitten in der Nacht. Das heißt, dann gab es eine relativ starke Entgrenzung. Und was würden wir sagen? Das ist in solchen Notsituationen möglich, aber auf Dauer sollte man dann doch versuchen, dieses Homeoffice, wenn es wirklich sehr häufig noch passiert, wenn es noch häufig genutzt werden soll, dann auch so umzusetzen, dass es dann geregelt ist, dass es also von Homeoffice zu Telearbeit wird.
Sie haben gerade eben also das Stichwort genannt, nämlich Corona und Covid-19-Pandemie. Vor Corona waren 60% der Beschäftigten, also die hatten keinen Telearbeitervertrag in Deutschland und wollte das auch nicht. Was glauben Sie, woran das gelegen hat? Und wissen Sie, ob sich das durch die Corona-Pandemie geändert hat? Also sehen eventuell jetzt mehr Leute, mehr Beschäftigte die Vorteile von Telearbeit?
Aber das heißt, Sie haben jetzt aktuell gar nicht zuverlässige Daten für diese Corona- oder Nach-Corona-Zeit, für diese Zeitspanne des letzten halben Jahres.
Für die Corona-Zeit haben wir ein paar Befragungen auch, aber nicht unsere eigenen Befragungen, sondern Befragungen zum Beispiel von der Hans-Böckler-Stiftung oder Befragungen, die europäische Befragung von Eurofound. Auch von soziologischen Stellen gibt es Sonderbefragungen, die zeigen eigentlich, dass so ungefähr um die 35% der Erwerbstätigen von zu Hause arbeiten. 30-40% ist so der Rahmen, der zumindest in der Hochphase des Lockdowns aktuell gesehen hat, dass ein paar wieder zurück in die Betriebe wollen und noch gegangen sind. Aber es ist immer noch ein deutlich höherer Anteil als vor der Krise, jetzt auch noch arbeitet noch von zu Hause. Und auch ein deutlich höherer Anteil arbeitet komplett von zu Hause. Und das, wo wir eigentlich sagen würden, das ist eher nicht das Optimale, so dieses komplette von zu Hause arbeiten, was natürlich ja momentan um die Anwendungszeiten zur Entzerrung in den Betrieben sinnvoll sein kann. Natürlich. Aber man muss natürlich auch langfristig gucken, möchte man diese soziale Isolation, die man heute beobachtet, bei Beschäftigten vermeiden, dann muss man versuchen, noch Präsenztage auch zu ermöglichen, wo sich die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben sehen und wo auch ein persönlicher Austausch mit der Führungskraft möglich
ist. Bleiben wir jetzt mal bei den Prozenten und bei den Anteilen. 8% der Beschäftigten, haben Sie herausgefunden, würden gerne in der Telearbeit arbeiten, sagen aber, dass der Arbeitgeber dies nicht zulässt. Darf der Arbeitgeber das überhaupt? Also ist das überhaupt rechtens? Hat man einen, als Arbeitnehmer einen Anspruch auf Telearbeit?
Also es gibt kein Recht auf Telearbeit. Das ist ja in der Diskussion jetzt gerade. Ich glaube, im letzten Jahr hat der Bundesarbeitsminister das angesprochen und jetzt im Rahmen der Corona-Bedingungen hat er es nochmal angesprochen. Und wie gesagt, er möchte auf das Herz einen Gesetzentwurf vorlegen zum Recht auf Telearbeit. Zumindest nicht alle, also wenn man jetzt mal überlegt, vielleicht können sie ja auch Dokumentationspflichten von zu Hause nachgehen, ansonsten ist die eigentliche Tätigkeit nicht von zu Hause ausführbar. Ja, aber in den Niederlanden gibt es einen Rechtsanspruch darauf, nachzufragen, ob das möglich ist. Und dann muss der Arbeitgeber das entsprechend prüfen und kann dann sagen, nee, das möchten wir nicht oder das ist nicht möglich oder muss dann Gründe darlegen, warum das nicht möglich ist. Ja, ich glaube, so ähnlich ist es jetzt auch geplant. Es gibt aber meines Wissens noch keinen Referentenentwurf oder ähnliches, wo man einen genauen Einblick davon bekommt, was da jetzt genau geplant ist. Aber in die Richtung könnte es gehen. Also es ist nicht, es gibt kein Recht, das man sich anklagen könnte. Man kann natürlich mit dem Betriebsrat überlegen, ob man da mal nachfragt, ob das nicht geht. Aber der Arbeitgeber darf das auf jeden Fall verweigern.
Sie haben jetzt schon angesprochen, dass komplett im Homeoffice zu sein, komplette Telearbeit zu haben, gar nicht so optimal ist. Was passiert denn da mit uns? Also was sind die Nachteile für uns?
Ja, also ich glaube, eine der Hauptprobleme, die jetzt auch in den ersten Befragungen zum Homeoffice während der Covid-19-Pandemie auftauchen, ist die soziale Isolation. Dadurch, ich meine, dort war man ja noch sozial isoliert, man war von seinen Freunden, von der Familie größtenteils isoliert. Man hat dann auch noch den einzigen Kontakt, den man dann noch haben konnte auf der Arbeit, teilweise gar nicht mehr gehabt. Man hat nur über Videokonferenz, über Chats und über Telefon mit den Kolleginnen und Kollegen telefoniert. Und das macht schon was mit einem. Der Mensch ist ein soziales Wesen, der braucht den Austausch, der braucht den direkten persönlichen Kontakt. Mir selbst hat das auch aus eigener Erfahrung bei wieder zurückkehren in die Bundesanstalt gemerkt, dass es doch schon was anderes ist, ob man die Kollegen im Videochat jeden Morgen sieht oder ob man sie wirklich auf dem Flur trifft, weil auch die Kommunikation verändert sich natürlich ganz klar, weil diese zufälligen Begegnungen bleiben aus, das heißt, man kommt nicht mehr zu den formellen Kontakten, sondern man tauscht sich eigentlich nur noch fachlich aus, wenn man eine Nachfrage hat. Der Plausch in der Kaffeeküche oder am Kopierer fällt einfach weg, weil man die Kollegen, die ansprechen, nicht einfach anrufen würde. Wir haben dann irgendwann versucht, das Ganze so ein bisschen auszugleichen, indem wir so eine virtuelle Kaffeeküche auch eingeführt haben und uns dann da auch mal versucht haben, sich über Arbeitsthemen während der Arbeitszeit zu unterhalten. Das hat jetzt so mittelmäßig funktioniert. Ich glaube, das ist auch wieder teamabhängig und personenabhängig, aber ich glaube einfach, wir sind soziale Wesen und wir brauchen das den Austausch. Und deswegen, es mag Leute geben, die das okay ist, die das auch aushalten, diese Isolation. Wenn wir 5 Tage die Woche von zu Hause zu arbeiten, dann würde 5 Tage von ausgehen. Ich glaube aber, es ist optimal für die meisten, eher so 2 bis 3 Tage pro Woche wegen. Wenn das dann auch noch so Präsenztage hat, dass der Arbeitgeber im Team auch noch Präsenztage festlegen kann, indem man sich sieht, an denen noch Besprechungen stattfinden können. Und der Rest dann eben möglichst flexibel dann für die Arbeitnehmer gestaltet werden kann.
Stichwort Isolation. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man jetzt die Kontakte verliert, wie Sie gerade schon gesagt haben, zu Freunden, zu den Kollegen und man aber schon zu Hause ist, dass dann die Grenze zwischen Arbeit und Privatleben durchaus verschwimmen kann. Welche Ursachen und welche Folgen hat das und was kann man dagegen tun, um diese Grenze zwischen Arbeit und Privatleben aufrechtzuerhalten?
Das heißt, man hat dann irgendwann wie man sagt, man sorgt dafür, dass das Telefon jetzt nach einer bestimmten Uhrzeit umgestellt wird und dann wieder zurück umgestellt wird auf einen anderen Apparat, auf eine Vertretung oder auf einen Anrufbeantworter oder ähnliches. Man kann auch teilweise gehen, Unternehmen sogar so weit, dass sie Server bewusst abschalten und diese erweiterte Erreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeit abzuschalten. Wenn man zu Hause die Grenzen ziehen will, empfehle ich immer, wenn man die Idee bekommt, den Arbeitsplatz gedanklich auch aufbleiben zu können, indem man beispielsweise einen anderen Raum hat für Arbeitszimmer und Wohnbereich, das ist also nicht im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer, da wo das Leben sich abspielt, arbeitet, sondern in einem anderen Raum. Wenn das nicht möglich ist, kann man auch überlegen, ob man den Arbeitsplatz dann abbaut oder abdeckt. Und dann gibt es noch so andere Strategien, die man haben kann, um diese Trennung zu ermöglichen. Beispielsweise kenne ich ein paar Kolleginnen und Kollegen, die machen so ein Fake-Commute. Das heißt so ein Fake-Pendeln, wenn man so will. Das heißt, die gaukeln in der Arbeit, oder sie morgens vor der Arbeit und nachts einfach spazieren gehen, vor, dass sie zur Arbeit pendeln. Manche fahren auch eine Runde mit dem Rad. Ja, auf das hilft dabei, so diesen Übergangsbereich von Pendeln. Das ist natürlich erstmal alles in negativ erlebt, aber Pendeln hat auch die Chance, dieses Abschalten in so eine Transitphase zu kommen. Ja? In so eine Phase zwischen Arbeit und Privatleben. Und die ermöglicht dann den Übergang so ein bisschen besser aufzugestalten. Und da ist die dann aktiv zu nutzen, auch und selbst wiederherzustellen, dass im Körper und im Geist vor allem vorzukommen, dass jetzt ein Wechsel stattfindet. Das kann auf jeden Fall helfen. Ja, das sind so. Und dann gibt es noch die Klassiker, die jetzt auch immer empfohlen werden. Zum Beispiel nicht einfach anders anzuziehen, gedanklich zu trennen, was man nicht für die Arbeit macht, wenn man zu Hause sitzt, ein bisschen schicker anzieht, sich auch feste Schuhe anzieht und nicht in den Löffelstocks und Rechner sitzt. Vor allen Dingen auch so Jogginghose, bequeme Kleidung, das ist natürlich irgendwie reizvoll zu Hause. Aber wenn ich zu Hause da sitze, dann fühle ich mich vielleicht auch so wie in der Freizeit und dann fällt es mir schwer, dann irgendwann noch zu trennen. Also das sind verschiedene Strategien, da muss jeder dann sich mal ausprobieren, wie das funktioniert. Und natürlich müssen auch die Betriebe dabei unterstützen und das akzeptieren. Also das heißt, es muss auch in den Betrieben, wenn von zu Hause gearbeitet wird, eine klare Regelung dazu existieren. Wann bin ich erreichbar? Wann beginnt mein Privatleben? Also so ein Recht auf Nicht-Erreichbarkeit sollte eigentlich jeder Arbeitnehmer, jeder Arbeitnehmer das haben.
Trotzdem ist es ja auch so, dass ich selbst ohne Homeoffice, wenn ich jetzt eine normale 40 Stunden oder 5-Tage-Woche habe mit einem ganz klassischen 9-to-5-Job, dass sich da viele Leute beschweren oder das Gefühl haben, sie haben einfach zu wenig Freizeit, was dann auch am Pendeln liegen könnte, weil da ja auch wieder viel Zeit bei drauf geht. Ist neben dem Ort die Zeit auch so ein großer Faktor, dass man sagen könnte, okay, eigentlich verbringen wir viel zu viel Zeit auf der Arbeit. Diese 5-Tage-Woche, dieser 9-to-5-Job, das ist überholt.
Ja, also jetzt gerade ist ja wieder die 4-Tage-Woche im Gespräch. Das ist so eine Arbeitszeitverkürzung. Das ist ja etwas, was wir schon seit vielen, vielen Jahrzehnten immer wieder in der Diskussion beobachten. Das ist da eben jetzt auch nichts Neues und immer wieder kommen auch die gleichen Einwände dagegen, dass es eben in der Wirtschaft gerade nicht gut tun würde. Wenn man es historisch sieht, sieht man aber, dass zum Beispiel die Einführung der 5-Tage-Woche in den 60er, 70er Jahren, das war eine Aktion mit Samstagsgehalt, Partien hier, die Gewerkschaften für eine 5-Tage-Woche eingetreten sind und die gefordert haben, oder auch eine 40-Tage-Woche, eine 40-Stunden-Woche, eine 35-Stunden-Woche, die ja in manchen Bereichen auch immer noch heute offiziell zumindest vorliegt. Und klar, also wir sehen, das sehen wir sowohl jetzt in den aktuellen Entwicklungen in unseren Zahlen, als auch in den gesellschaftlichen Diskussionen, dass es einfach ein Bestreben da ist, dass Arbeit nicht mehr alles ist. Das ist der diverse Wandel, das ist die Wandlung, denn das ist die Wandlung, die immer vielfältiger wird. Das sehen wir beispielsweise in diesen neuen Tarifverträgen, die ja Beschäftigten ermöglichen, Gehaltserhöhungen sich in Freizeit auszahlen zu lassen, also in mehr freien Tagen pro Jahr oder weniger Stunden pro Woche. Da gibt es ja mehrere Tarifverträge, die so eine Wahloption jetzt auch beinhalten. Und wir sehen, dass die Leute das wollen, dass sie das tatsächlich auch nutzen und sagen, ja, ich verzichte auf einen Teil meines Gehalts, wenn ich dafür mehr Zeit habe. Diese Zeit statt Geldverträge, die nehmen zu. Die Frage ist, woran man sich streitet, muss das jetzt Tage Woche? Oder reicht es, solche individuellen Optionen zu haben? Weil natürlich das auch etwas sehr hoch individuell ist. Es gibt auch viele Leute, die arbeiten gezwungenermaßen in Teilzeit und wünschen sich länger zu arbeiten, aber finden keine Stelle in Vollzeit. Ja, wenn man zum Beispiel an die Universität denkt, wo viele in 65%-Stellen stecken, natürlich auch weniger Promotionen, aber auch teilweise nicht mehr Geld da ist in den Projekten. Die sind teilweise aber noch 100% arbeiten, inoffiziell. Dann sind das natürlich alles Probleme, die darauf anspielen, die zeigen, dass wir eigentlich mal überlegen müssen, drüber nachdenken müssen langfristig, wie lange wollen wir eigentlich arbeiten. Weil jeder stellt sich spätestens, wenn er Familie hat, wenn es die Lebenssituation ändert, wenn er sich mal gepflegt werden muss, dann die Frage, wie kann ich das überhaupt schaffen? Auch was jetzt Geschlechtergleichstellung angeht, ist natürlich die 35-Stunden-Woche eine gute Möglichkeit, wenn für alle 35 Stunden da sind. Wenn alle 4 Tage arbeiten, dann habe ich schon 2 Tage in der Woche, wo mein Partner, meine Partnerin und ich jeweils unsere Kinder kümmern können. Und wo wir mehr Zeit haben, dann auch die Kinder zu versorgen. Und wo ich dann weniger Betreuung in Anspruch nehme. Und das ist für viele, denke ich, eine gute Möglichkeit und sorgt dafür, dass dieser Druck, der dann auf denjenigen, die in so einer Arbeitszeitverkürzung reingeht, wenn alle kürzer arbeiten,
also zusammengefasst, die Arbeitswelt wird sich ändern. Hätten Sie vielleicht gerade für uns als Studenten, als studentisches Publikum noch Ihre 3 Tipps, wie wir in so einer veränderten Arbeitswelt zurechtkommen können? Weil es ja eben nicht mehr so ist wie früher, dass man halt ganz genau wusste, okay, dann arbeite ich, dann bin ich zu Hause, so viele Stunden habe ich und dann kommt die Rente.
Ja, also 3 Tipps weiß ich jetzt gar nicht, aber ich glaube, ein Tipp ist, dass man sich auf jeden Fall überlegen muss, dass man flexibel sein muss, was sowohl die Inhalte der Arbeit angeht, aber auch jetzt die Rahmenbedingungen, Arbeitszeit, Arbeitsort, weil in Zukunft ist es so, dass es vielfach von unterschiedlichsten Orten arbeiten müssen können. Und was man dann berücksichtigen sollte, ist, dass man die Flexibilität nicht ins Endliche ausdehnt, weil von überall zu arbeiten, zu jeder Zeit zu arbeiten, das zu können, ist sicherlich ein Vorteil, weil Autonomie ja auch bis zu einem gewissen Maß gut ist. Aber wenn man das überschreitet, einen gewissen Punkt überschreitet, dann kann es auch gesundheitsschädlich und gefährlich werden. Gerade wenn man so an Selbstgefährdungstendenzen denkt, wo Leute dann wirklich ohne Pause und lange Arbeitszeiten, Überstunden machen, dann ist es natürlich gefährlich. Und ich denke, da muss man sich von vornherein klar sein, dass es da Veränderungen gibt und dann auch den Mut haben, diese Veränderung mitzugehen, auch zu sagen, ich reduziere meine Arbeitszeit, ich kann sie auch wieder verlängern, auch zu sagen, ja, ich muss mich nochmal komplett neu orientieren. Ich glaube, das sind alles Sachen, die man auf dem Schirm haben muss, die man denken sollte, und sich da dann auch nicht frustrieren zu lassen, wenn das mal nicht so läuft, wie man es vielleicht erwartet hat. Also einen Plan B, glaube ich, brauchen wir alle, weil unsere Arbeitswelt hängt sich jetzt nicht durch Corona zuletzt, sondern auch durch Digitalisierung, Globalisierung und die ganzen Megatrends, die gerade wieder im Gespräch sind, sowas sich ändern. Und ist ja auch schon, das ist ja ein Prozess. Also Digitalisierung ist ja quasi wie so ein Horizont, den man nicht erreicht, sondern sich immer weiter verändert. Ich glaube, da muss man einfach flexibel bleiben und dranbleiben und nicht den Mut verlieren.
Sagt uns Dr. Nils Backhaus, vielen Dank für Ihre, ist wirklich jetzt momentan quasi die aktuellste Forschung, die man machen kann, weil sie zum Teil auch noch in der Zukunft liegt, je nachdem, wie lange Corona uns noch plagen wird. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall alles Gute und viel Erfolg noch bei Ihrer Forschung und bedanken uns nochmal, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank. Wir waren nun wirklich lange nicht mehr auf dem Mond. Das letzte Mal war 1972. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe schon mehrere Memes darüber gesehen, dass der Mond eifersüchtig ist und sich geghostet fühlt von der Erde oder sogar, dass er, ich glaube, einer, da hat der Mond der Erde sogar vorgeworfen, die Erde habe ihn nur dreckig benutzt und dann liegen lassen. Also, genau, also lange Rede, kurzer Sinn, wir waren wirklich lange nicht mehr da. Jedoch, die NASA plant wieder Mission zum Mond und natürlich auch zum Mars, ne? Also und mit diesen neuen Herausforderungen kommt natürlich auch neue Technologie, ne? Also in den knapp 50 Jahren, die man jetzt seit der letzten Mondlandung hatte, hat sich natürlich einiges getan. Und diese neue Technologie, die beinhaltet auch neue Technologie für die Landung.
Ja, und wie man sich bei so einer Reise denken kann, ist die Landung wirklich der gefährlichste Teil. Denn es ist so, dass das Raumfahrzeug ja eine ungeheure Geschwindigkeit drauf hat und dann nicht einfach ungebremst auf dem Mond oder auf dem Mars landen kann, weil es halt einfach dann verglühen würde durch die Reibung beim Eintritt in die Atmosphäre. Also man muss diese Geschwindigkeit irgendwie gewaltig runterbremsen, ohne dass viel kaputt geht. Und dann muss man natürlich, wenn man landen will, auch noch genau landen, also genau an dem Ort, den man plant. Sonst ist man viel zu weit weg oder nachher in irgendeinem riesigen Meer gelandet oder irgendwo, wo man dann halt nicht so viel Sinnvolles machen kann.
Genau, und genau da kommt NASAs Safe and Precise Landing Integrated Capabilities Evolution, kurz SPLICE, ins Spiel. Es ist eine Kombination von Lasersensoren, einer Kamera, einem Hochgeschwindigkeitscomputer und natürlich in der Software sehr komplexe Algorithmen, die dem Raumschiff künstliche Augen geben quasi und die analytischen Kapazitäten des Ganzen, die braucht es, um zum Beispiel A, ein Landegebiet zu bestimmen, dann zweitens mögliche Gefahren zu identifizieren während der Landung, also wirklich im Blitzschnelle, und den Kurs zur sichersten Landezone anzupassen. Also somit kann man zum Beispiel dann Felsen, Krater und noch weiteren Gefahren aus dem Weg gehen und das Ganze auf einer Landefläche, die halb so groß ist wie ein Footballfeld.
Ja, drei dieser vier Subsysteme werden in naher Zukunft mit der wiederverwendbaren Rakete New Shepard getestet. Das vierte Subsystem wird etwas später auf der Erde selbst getestet. Aber wozu ist denn so ein System überhaupt notwendig? Naja, es ist klar, wenn man jetzt eine sehr kleine Landefläche anpeilt, dann hilft das immens, auch da zu landen, wo man landen möchte. Und auch da zu landen, wo keine Gefahren sind. Also eine Fläche halb so groß wie ein Footballfeld, da kann man gut rausfinden, ob es gefährlich ist, da zu landen. Wenn es jetzt mehrere Quadratkilometer sind, dann geht das nicht. Und so kann man dann auch gut Nachschub und Geräte zu einem gezielten Ort bringen, statt halt einen Tagesmarsch entfernt. Ja, klingt so, als würde man schon an handfesten Plänen für die nächsten Durchbrüche in der Raumfahrt planen.
Bonn FM. Richtig gutes Zeug.
Nicht nur Living Lonely neigt sich dem Ende, sondern leider auch unsere Stunde Wissenschaft für euch. Der Wissensbissen endet.
Genau, und kleiner Nachtrag noch zu gerade eben. Also man soll ja momentan, jetzt nicht nur wegen Corona, sondern eigentlich immer genug trinken. Und als kleiner Tipp, damit man auch im Homeoffice und am Schreibtisch genug Bewegung kriegt, entweder man nimmt eine kleine Flasche und muss sie dann halt alle paar Minuten auffüllen, oder man nimmt eine große Flasche und trinkt genug, dann muss man spätestens alle paar Minuten auf Toilette gehen. Aber so oder so, man steht auf und läuft wenigstens die paar Meter. Und wenn man das ein paar Mal macht am Tag, läppert sich das dann auch. Also ist quasi wie Joggen, nur entspannter.
Oder man trinkt Kölsch. Dann hat man ein kleines Glas und muss viel pinkeln.
Ja, aber ich glaube, dann kommst du nicht so gut mit deiner Arbeit voran.
Ja, das stimmt. Wir sind raus. Tobi Blum.
Leo Beulen. Bis zum nächsten Mal.
Bonn FM. Studentisch authentisch.